Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen ja über besondere Ereignisse sprechen, so die am Ende der Zeit vielleicht Hindernisse für die Gemeinde sein können, also Probleme, die da auf uns zukommen, wie so ein Eisberg, der im Fahrwasser liegt. Und ein Problem, das wir am Ende der Zeit erwarten, ist ein Problem herum um die Familien. Also Familien werden angegriffen, Familien werden zerstört. Und das soll auch heute unser Thema sein, Auslaufmodell Familie. Und dazu bei mir im Studio der Raimund Fuchs, den ihr alle ja schon kennt.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Nun, du bist ja also Experte im Bereich Familien. Du berätst Familien, du hilfst Familien, du machst Ehevorbereitung mit Familien. Du hast ganze Themenreihen zu Familien. Deswegen bin ich sehr froh, dass du zu dem Thema bei uns bist, Auslaufmodell Familie. Ist die Frage, läuft das Familienmodell eigentlich aus? Wie sehen heutige Familienmodelle in der Welt aus, also im Jahr 2024? Was gibt es so für Ehemodelle? Ich meine, unter Christen sagen wir, naja, da gibt es ein traditionelles Modell, aber das ist ja längst nicht mehr in aller Köpfe.
Es wird leider als alter Zopf gehandelt. Wir haben, als wir noch Kinder waren, haben wir uns noch gespielt. Und das Spiel hat geheißen Vater, Mutter, Kind. Und das war noch das richtige Familienbild. Der Vater, die Mutter und das Kind. Heute ist es ja ziemlich anders geworden. Es gibt ja verschiedene Alternativen, könnte man sagen. Das ist die Herausforderung, dass beide arbeiten müssen. Die Mama ist nicht zu Hause, der Papa ist nicht zu Hause. Das Essen ist im Kühlschrank. Schlüsselkinder, die haben dann den Schlüssel um den Hals und die müssen sich das alles selber machen. Oder einfach nur wilde Ehen oder Lebensabschnittspartner. Es gibt ja so viele verschiedene Versuche. Und das ist eigentlich das Grundproblem. Gott kann es nicht geben. Jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken, was man halt unter Beziehung versteht. Denn die Familie, die ist eine Erfindung. Und das ist eine einzige überlieferte Erfindung von der Schöpfung her. Gott hat sich was dabei gedacht, Papa, Mama oder Mann, Frau und Kinder. Und das wollen sie halt nicht, weil sie sich natürlich mit Gott nicht beschäftigen wollen. Und es gibt Alternativen. Es geht hin bis zu Mann mit Mann und was weiß ich, was alles in der Genderbewegung.
Dass man so zwei sogenannte Väter hat oder zwei Mütter, genau. Also was ja eigentlich undenkbar ist. Oder auch, man gibt dem Ganzen einen hübschen Namen, so wie Patchwork, also zusammengeflickte Familie. Jeder bringt irgendwie Teile schon mit, aus mehreren Ehen, und dann wird das irgendwie so zusammengeschneidert. Das sind heute ganz typische Modelle, die wir auch relativ oft sehen. Hat sich das Familienbild gewandelt? Also gibt es irgendwie so einen Trend in eine Richtung?
Na, es gibt keinen Trend, aber es gibt natürlich eine Auflösung der Familienstruktur, die Gott geplant hatte. Das gibt es auf alle Fälle. Genauso wie es eine Auflösung gibt vom Ruhetag, der ja auch ein Überbleibsel von der Schöpfung ist und hängt auch sehr eng mit der Schöpfung zusammen. Und da gibt es halt einfach Tendenzen, die dazu dienen, diese Hinweise auf den Schöpfer, auf den liebenden Gott, die müssen wir zerstören, das müssen wir irgendwie verändern und machen Alternativen.
Und es ist eigentlich interessant, dass wir beide Dinge, beide Geschenke, sowohl die Ehe als auch den Sabbat, noch aus Eden mitgebracht haben.
Das ist ja eigentlich etwas Wichtiges. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat der Sabbat und die Ehe sehr viel miteinander gemeinsam. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, das alles miteinander durchzudenken. Das wäre vielleicht einmal eine eigene Sendung. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir als siebenten Tagsadventisten den Sabbat so hochhalten, dass wir sagen, und das finde ich ganz toll, ich gebe lieber den Beruf auf, als dass ich den Samstag, den Ruhetag, den biblischen übertreten müsste, müssen wir aber auch die Ehe so hochhalten. Denn beides ist ein Überbleibsel oder ein Denkmal an die Schöpfung und an den Schöpfer. Und wir sind da leider nicht so konsequent. Wir müssen eigentlich sagen, wenn eine Firma, ein Beruf meine Ehe zerstört, durch die Überstunden und so weiter, durch die dauernden Fahrereien, wo ich unterwegs bin, würde ich meinen Beruf aufgeben oder meine Familie? Und sehr oft gehen die Familien drauf.
Guter Punkt, ja. Würdest du sagen, dass die Familienmodelle regional unterschiedlich sind. Ich meine, du bist ja jetzt aus Österreich, das ist ja mit der deutschen Kultur eigentlich gar nichts zu tun hat.
Also bitte.
Aber wenn man noch vielleicht noch weiter guckt über den Ozean oder so.
So weit sind wir nicht auseinander. Aber eins ist schon bezeichnend, das sind diese Industrieländer, die natürlich ihren Fokus haben, die Frau muss arbeiten und zwar so früh wie möglich wieder, wenn sie ein Kind bekommen hat, die Kinder so früh wie möglich in die Kinder hineinstecken. Denn das ist ja auch so kontraproduktiv, man muss sich das vorstellen. Eine Frau, wenn sie zu Hause WC putzt und wenn sie Wäsche wäscht, kriegt sie nichts. Keine Pension, keine Zuschüsse, kein Geld. Wenn sie dasselbe beim Nachbarn macht und angestellt wird, kriegt sie Pension, kriegt sie Auskommen und so weiter. Und da stimmt unsere Gesellschaft nicht. Da muss man sagen, da haben wir leider eine Tendenz, die die Ehe völlig auflösen möchte.
Würdest du dir da mehr staatliche Regulierung wünschen?
Ja, nicht Regulierungen. Zumindest müsste der Staat diese Familienstruktur erkennen, dass sie wichtig ist für einen Staat. Denn eine Familie ist ja nichts anderes als die Keimzelle der Gesellschaft. Und müsste sie fördern, nicht zerstören und unterstützen. Um das geht's. Und das ist leider nicht der Fall, dass da keine Unterstützung da ist. Es ist eher das Gegenteil der Fall.
Also indem sozusagen auch die Eigenschaft als Hausfrau zum Beispiel oder Hausmann auch akzeptiert wird. Dass man sagt, dass es wird gebraucht zu Hause, jemand, der die Kinder erzieht, jemand, der das Haus versorgt.
Akzeptiert wird und auch honoriert wird. Aber nicht nur der Staat, sondern das müssen wir alle machen, weil das geht ja auch im täglichen Sprachgebrauch so. Naja, du bist ja nur Hausfrau. Oder das Lied, nicht das bisschen Haushalt, sagt mein Mann. Da müssen ja wir Männer auch ordentlich mit unseren Frauen umgehen und ihre Arbeit wertschätzen. Und nicht sagen, arbeiten tue ich, was tust denn du? Du machst daheim eh Urlaub die ganze Zeit. Das darf nicht sein. Da müssen wir auch diese Arbeit der Hausfrau, der Mutter wertschätzen, nicht nur am Muttertag.
Und das ist typisch traditionell, ist die Mutter, die das macht, die sich um die Familie kümmert, um den Zusammenhalt. Also sowohl bei den Kleinsten, also wirklich bei den Säuglingen noch, natürlich, das ist natürlich eine Mutterrolle. Aber selbst wenn es älter wird, ist es oft die Mutter, die das irgendwie vielleicht besser managt. Ich weiß nicht warum.
Das hat seinen Sinn. Gott hat den Plan gehabt, der Mann hat eine andere Aufgabe als die Frau. Und wir sollten vom Schöpfer her das übernehmen. Und das haben wir in unserer Familie so gemacht. Wir hätten uns wahrscheinlich mehr leisten können, wenn die Sissi arbeiten gegangen wäre. Aber wir wären heute nicht so glücklich, wie wir sind, weil wir gesagt haben, wir halten uns an das biblische Prinzip. Wir haben nur einen Verdiener, das war ich. Und die Mutti war zu Hause, aber nicht nur, und das ist immer wieder auch die Frage, für die Kinder, ist es nicht auch gut, dass sie für einen Mann zu Hause ist? Weißt du, es heißt immer, ja, die Mutter soll zu Hause bleiben für die Kinder. Ja, auch, aber ich war auch glücklich, wenn ich zum Beispiel eine Bibelstunde oder ein Gespräch mir ausgefallen ist und bin nach Hause gekommen und die Sissi war da und wir haben miteinander reden können und haben was miteinander erleben können. Weil sonst wäre ich allein daheim gewesen und sie wäre arbeiten gegangen. Und dann ist das Problem, jeder hat so seine Kreise, Freunde, Beziehungen und dann haben wir sich auseinandergelebt, dann lebt man sich auseinander. Und das sollte eigentlich nicht sein. Wir sollten versuchen, eine Einheit zu bilden.
Wird dieses Konzept der Familie, so dieses traditionelle Konzept, wie wir es kennen, wird das heute noch von den Kirchen und christlichen Glaubensgemeinschaften getragen oder sieht man da auch schon einen Wandel?
Es gibt einige Gemeinschaften, die das sehr hochhalten. Ich will jetzt da keine Namen nennen. Die Familienstruktur. Andere wieder kümmern sich überhaupt nicht. Aber eines müssen wir schon wissen, dass der Zeitgeist auch durch die Ritzen unserer Türen und Fenster hereinkommt und wir da nicht gefeit sind, das auch zu übernehmen. Sollten aber, wenn wir die Bibel ernst nehmen und Christen sind, da eine Gegenströmung ins Leben rufen und sagen, wir sind für die Familie und unterstützen die Familie, fördern die Familie und wissen, dass eine Familie, eine gesunde, auch eine gesunde Gemeinde macht.
Wir verteidigen das, weil es eben auch eine Grundlage unseres Glaubens ist.
Genau das ist es, weil es ja auch zum Glauben dazugehört.
Ja. Wenn man jetzt wenn Kirchen jetzt von diesem Modell weggehen und sozusagen Gesellschaft, wie sagt man, mit der Gesellschaft mitschwimmen, also die verschiedenen Modelle annehmen, gleichwertig akzeptieren und sagen, alles ist gut. Sieht man da Probleme, die auf die Gesellschaft zukommen oder auf die Kirche? Was sind so typische Probleme bei diesen verschiedenen Modellen?
Es ist so, dass man eigentlich als Christen die Menschen, die andere Alternativen praktizieren oder versuchen herauszufinden, was das Beste ist, genauso lieben müssen wie die anderen. Also jeder muss nach dem christlichen Glauben geliebt werden. Aber wir müssen auch sagen, das, was du machst, da gibt es was Besseres. Da gibt es was, was der Schöpfer erfunden hat. Denn das Familienbild von Gott her ist ja, hat ja einen Sinn. Du musst dir vorstellen, er hat den Mann und die Frau bewusst so verschieden geschaffen und dann gesagt, vermehret euch, und hat damit die Familie geschaffen, um ein Umfeld zu haben, um das Evangelium praktisch auszuleben. Denn das kannst du nicht. Eine homosexuelle Ehe kann das Evangelium nicht ausleben, weil die Männer zu ähnlich sind. Wir brauchen eine Frau, um eine gewisse Herausforderung zu haben. Und diese Herausforderung ist auf der einen Seite schwierig zu managen, aber nur so kommst du weiter. So kommst du weiter. Das heißt, man muss sagen, die Familie, die Ehe ist ein Übungsfeld des Christentums. Da lernst du deine Feinde lieben. Da lernst du den anderen höher achten als dich selbst. Da lernst du den anderen zu geben, wenn er dir was wegnimmt. Da lernst du den Nächsten so zu lieben wie dich selbst und so weiter und so weiter. Das ist alles Evangelium. Mhm.
Würdest du auch sagen, dass in den traditionellen, typischen christlichen Ehen die Kinder besser aufs Leben vorbereitet werden?
Ja, natürlich, weil sie sich dann auch identifizieren können. Sie brauchen ja auch eine, wie soll ich sagen, ein Gegenüber, um zu schauen, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau? Was heißt Vater sein, was heißt Mutter sein? Und da brauche ich eben auch dementsprechend in der Familie die Vorbilder. Mhm.
Das habe ich oft erlebt, dass man Jungs, man könnte fast sagen, zu Frauen erzogen hat und dass man aus Mädchen fast Männer gemacht hat. Ja, war oft nicht geschickt, das so zu tun.
Das ist heute die Tendenz, gell?
Ja, stimmt. In öffentlichen Schulen.
Man will eine, wie nennt man das? Man will eine ökumenische Einheitssuppe machen. Der Mann kann die Frau ersetzen, die Frau kann den Mann ersetzen, jeder ist alles und das haut nicht hin, das haut nicht hin. Mhm.
Nun jetzt, wo es doch also heute so viele verschiedene Modelle gibt, also es gibt diese Vielzahl von staatlichen Modellen, also gesellschaftlichen Modellen. Es gibt mittlerweile auch Kirchen, wo das Akzeptanz gefunden hat. Und jetzt gibt es auch immer noch diese traditionelle Ehe, traditionelle Familie. Kennst du, der du ja schon viele Jahre in der Beratung bist, kennst du irgendwelche Familien, in denen es null Probleme gibt, also gar keine Probleme durch dieses oder dieses Modell?
Da muss ich lachen. Denn das gibt es nicht. Alleine schon sind Konflikte vorprogrammiert, weil du eben ein Mann bist und deine Frau eine Frau ist und ihr anders tickt und so weiter. Weil du nicht der Raimund bist, sondern der Ronny bist und da ist auch schon wieder ein Unterschied. Weil die Kinder wieder unterschiedlich sind, obwohl sie denselben Papa und dieselbe Mama haben. Total verschieden, jedes Kind. Und wenn du drei hast, sind total verschiedene Kinder. Du hast Nachbarn, du hast Konflikte in der Kirche, du hast Konflikte in der Firma. Du lebst von Konflikten, das geht nicht anders. Nur, das ist nicht das Problem. Das Problem sind nicht die Konflikte, sondern wie man sie löst oder wie man sie angeht. Das ist das Problem. Man kann auseinander sich entwickeln durch Konflikte, entweder weil man sie nicht angeht oder falsch angeht. Oder man kann zusammenwachsen durch Konflikte. Das Problem ist nicht das Problem. In der Ehevorbereitung sagen wir den Jugendlichen immer, wenn ihr keine Probleme habt, dann macht euch welche. Und dann habe ich ein Blatt mit einigen Problemen. Und dann sage ich so, und jetzt versetzt euch in die Lage hinein und löst dieses Problem. Der Vorteil ist, da ist noch keine Emotion dabei, da kann man das noch machen und dann gebe ich Ihnen so einige Punkte, wie man kreativ Konflikte löst. Denn wir müssen krisenfest sein, Konfliktlösungen parat haben. Das können wir jetzt da in dieser Sendung nicht machen, aber auf meinem YouTube-Kanal Raimund Fuchs Playliste Home Power ist der letzte Vortrag Konfliktlösung. Und da gebe ich diese praktischen Hinweise, wie man Konflikte löst, um am Ende dann, man nennt es Krisenintimität, noch intimer ist als vorher. Also eine Krise muss mich nicht auseinanderbringen, sie kann mich auch zusammenführen.
Das ist super. Darüber werden wir noch eine Sendung machen, über Krisen und wie man die löst. Und so, wenn ich die sowieso schon da habe, denn man sagt ja, naja, wie kann der Raimund über Problemlösung in Ehen und Familien sprechen? Der hat aber keine Probleme in der Ehe und in der Familie.
Ja, aber wir haben nicht gestritten. Das haben unsere Kinder uns auch vorgeworfen. Wie sollen wir lernen, richtig zu streiten, wenn ihr nicht gestritten habt? Also das haben wir nicht gemacht. Aber Konflikte haben wir auch gehabt und die haben wir gelöst. Ja, gerne, kann man das gerne machen.
Kannst du uns mal helfen, wie man damit richtig umgeht?
Ja.
Ich würde ganz gerne mit dir mal das biblische Familienbild betrachten.
Ja?
Also die Bibel, die zeigt uns ja, wie eine Familie aussehen soll, beziehungsweise Gott selber, sagst du ja, hat sie auch eingesetzt, die ist ja schon aus Eden, und hat die erste Familie eigentlich gegründet. Hat also Adam und Eva zusammengeführt, obwohl er wahrscheinlich schon wusste, die beiden sind grundverschieden.
Er hat es bewusst gemacht. Er hat das bewusst gemacht, weil, weißt du, in einer Ehe, in einer Hochzeit habe ich einmal folgende Ansprache gehalten. Die Ehe ist eine Edelsteinmanufaktur. Wir sind Kristalle aus dem Bergwerk herausgebrochen, aber was muss man jetzt mit einem Kristall machen? Man muss ihm einen Schliff geben. Man nennt das Karat. Und dazu braucht man ein Gegenüber, das anders ist als ich. In der Homosexualität hast du das nicht, dass man diese Karat kriegt, die man sonst in einer Ehe kriegt, weil der Mann und die Frau eben anders sind. Und das sind Reibereien, die sind aber sinnvoll, die machen mir geben mir einen Schliff, geben mir Karat.
Ich glaube, Karat ist doch das Gewicht, oder?
Bitte?
Ich glaube, Karat ist das Gewicht. Nein,
das ist der Schliff. Das ist der Schliff und das macht den Wert des Edelsteins aus.
Aha.
Ja? Und da gibt es ja so viele verschiedene Facetten. Das ist dann der Schliff.
Mhm.
Und das macht den Wert dann dieses Edelsteins aus. Und das brauchen wir. Und deshalb ist Familie auch da in dieser Welt, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten, um dann in der Krone unseres Schöpfers als Edelstein hineinzupassen.
Schönes Bild, ja. Es gibt da so ein Sprichwort aus Serbien, ist das, glaube ich. Da sagt man, der Mann ist ein Balken, der im Laufe der Ehe zurechtgehobelt wird.
Mhm.
Aber ich glaube, man kann das gleich auch für die Frau sagen, oder?
Was ist die Frau dann? Die Hobel, oder?
Genau,
ja. Ein bisschen einseitig, würde ich sagen.
Aber geht so in die Richtung, ne? Also ich habe mal gehört, mein Schwiegervater hat das mal erzählt. Er sagt, die Ehe eigentlich, wie sie gemacht ist, dient der Heiligung. Also soll beide Partner näher zu Christus führen.
Natürlich, und das ist ja auch der Sinn der Sache. Der Sinn der Ehe ist ja der, dass wir einander eine Unterstützung sind im Kampf gegen die Sünde.
Mhm.
Das ist, du sprichst von Heiligung, ne? Das ist im Kampf gegen die Sünde, das ist ja genau das. Und darum brauchen wir diese Unterschiedlichkeiten und das hat er ganz bewusst so gemacht, die uns dann helfen und gleichzeitig ergänzen.
Mhm. Ich sage auch bei diesen Ehevorgesprächen ganz oft zu den Partnern, es ist wichtig, dass du weißt, dass dein Partner Jesus mehr liebt als dich. Sonst kann er dir in der Krise nicht helfen. Sonst wird er dich unterstützen, sogar auf dem falschen Weg.
Mhm.
Aber wenn seine Beziehung zu Christus stärker ist als zu dir, dann weißt du, er wird dich den rechten Weg weisen, auch in der Krise.
Genau.
Das ist immer wichtig, darauf zu achten. Also gerade junge Menschen, wenn ihr euch den Partner sucht, achtet darauf, dass der Partner Christus wirklich von Herzen liebt. Muss man mal sagen. Und das Familienmodell, das in der Bibel gezeigt wird, hast du ja schon umrissen. Jetzt war es zum Beispiel so, dass wir manchmal sehen wir ja in der Bibel auch andere Dinge. Salomo zum Beispiel, eines der berühmtesten Beispiele. König Salomo, der hatte ja, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und jetzt liest man das in der Bibel und fragt sich, war das so gewollt von Gott? Also ist das das Modell, das Gott im Alten Testament empfohlen hat?
Sicher nicht, weil sonst hätte er dem Adam schon mehrere Frauen gemacht. Kann sicher nicht sein. Es gibt ja auch im Mosebuch ein königliches Gesetz, wo er ganz deutlich sagt, der König soll nicht viele Frauen haben. Das hat er ganz klar und deutlich gemacht. Und das Salomo hat es ja dann selber auch gemerkt. Er hatte gemerkt, dass die vielen Frauen ihm auch zum Fallstrick geworden sind. Wobei man sagen muss, er hat ja nicht alle als Frauen gehabt. Der hat teilweise den Harem von seinem Vater übernommen. Das ist so, wie wenn du den Fuhrpark vom Chef übernimmst, wenn du die Firma übernimmst. Ja, also das sind gewisse Prestige-Elemente gewesen. Viele Frauen, wenn du die dir leisten konntest, dann warst du ein reicher Mann. Ja.
Vor allem so viele politische Bindungen, ne, zu denen, dass also Beziehungen sich verschwägert hat.
Sachen, der eine hat er zum Putzen gehabt, zum Essen, Kochen, der andere hat jene was anderes gemacht. Also es ist von daher nicht unbedingt nur so gewesen, dass er da mit ihnen verheiratet gewesen ist. Aber auf alle Fälle hat er dann am Ende seiner Zeit in seinen weisen Sprüchen und auch in seinem Predigerbuch gesagt, das ist letztlich alles vergänglich, das hat es nicht gebracht. Ich habe alles gehabt, ich habe mir alles leisten können, ich habe viele Frauen gehabt, aber es ist alles nur Haschen nach Wind gewesen, sagt er, vergänglich.
Das ist eigentlich interessant, wenn wir im Alten Testament lesen, zum Beispiel, dass die Ehe was Heiliges ist, dass bei Ehebruch sogar Steinigung, also gab es verschiedene Strafen. Aber auch die Kinder sollen sich den Eltern unterordnen, sollen gehorsam sein. Also Gott gibt ja im Alten Testament richtig so ein Familienmodell, also wie es eigentlich sein soll, also wie es ideal wäre. Jetzt sieht man aber, dass es nicht immer geklappt hat, scheinbar im Alten Testament.
Das Faszinierende ist an der Bibel, dass sie viele Situationen aufzeigt, Familiensituationen und sich kein Blatt vor den Mund nimmt, auch negative Dinge anzeigt und beschreibt, wie es damals gewesen ist, sagt nicht hinter jedem Geschichtchen, das darfst du aber nicht so machen, ist eh klar, du hast es dann gemerkt, dass der nur Probleme gehabt hat mit seinen vielen Frauen. Und es ist einfach eine Betriebsanleitung für eine gute Familie, und du lernst aus den Fehlern der anderen ja auch und machst dir deine Gedanken und sagst, na, so wie der Isaac möchte ich es nicht machen, so wie der Jakob möchte ich es nicht machen. Ich möchte aus den vergangenen Fehlern lernen.
Das ist natürlich Weisheit erfordert. Ne? Also
genau.
Ich sage denen, das wurden Fehler gemacht, ich habe sie erkannt, ich will sie nicht machen. Ich möchte gerne das Ideal von Gottes Familie widerspiegeln. Ist ja auch nicht immer ganz einfach. Manche Menschen sagen sogar gar nicht notwendig. Also zum Beispiel, ich habe Stimmen gehört, die sagen, Jesus ruft zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen in seine Nachfolge, obwohl er weiß, naja, die hat da irgendwie 5 Männer hat sie gehabt und wen sie jetzt hat, das ist nicht ihr Mann. Auf der anderen Seite, er vergibt sogar einer Ehebrecherin, also die wirklich zu ihm gebracht wird. Die Männer klagen sie da an, sagt, die haben sie direkt, also in flagrant, die beim Ehebruch erwischt. Mose sagt, wir sollen sie steinigen, was sagst du? Christus sagt, ich verurteile dich nicht. Hat sich das Bild der Ehe vom Alten Testament, wirklich sehr streng, sehr heilig, zum Neuen Testament, das Familienbild geändert? Was da heißt, es ist nicht mehr so streng, Christus war dann nicht mehr so streng.
Nein, auf keinen Fall hat sich das geändert, denn Gott hat sich nicht geändert, Gott ändert sich nicht und sein Wort ändert sich nicht. Eines müssen wir festhalten, Fehler oder auch Sünden in der Ehe, wie zum Beispiel Ehebruch und sexuelle Sünden, sind auch nicht schlimmer als andere Sünden. Wir machen da oft einen Fehler oder einen Unterschied. Ja, der hat Ehebruch begangen, furchtbar, schlimm. Da wird von der Gemeinde her Aktivitäten gesetzt. Aber wenn er betrügt und lügt, dann ist das kein so ein Problem. Nein, nein, die Sünden sind alle gleich. Es sind also die Ehe- und Ehebruchsünden nicht noch schlimmer als die anderen, sind alle vergebbar. Ich bin davon überzeugt, dass auch ein Ehebruch vergebbar ist, wenn der Partner kommt und sagt, du, es tut mir leid, ich will es nicht mehr tun, das war ein Ausrutscher. Ich rede natürlich jetzt von blauen Enden, weil ich das nicht erlebt habe, wie schwer das dann ist, ein Vertrauensverhältnis wieder aufzubauen. Mhm. Aber es müsste mit der Liebe Gottes möglich sein, denn Gott ist auch bereit zu vergeben. Und dann sagt er zu der Ehebrecherin aber was noch hinzu. Er sagt, sündige hinfort nicht mehr. Mhm. Das heißt, mein Modell bleibt. Mein Schöpfungsmodell bleibt. Da hat sich nichts geändert. Ich vergebe dir nur und mach's jetzt besser. Und das ist ja die Chance für uns auch, dass wir sagen, keiner von uns hat eine perfekte Vergangenheit, eine perfekte Ehe. Wir lernen immer noch dazu und was mir am meisten hilft, ist, dass ich anderen helfe und diese Dinge bespreche und in Vorträgen und Seminaren das anspreche. Das hilft mir am meisten selber.
Das ist mal ganz oft zu hören. Was möchte Gott uns eigentlich mit diesem Familienmodell zeigen? Also ich meine, warum hat er das überhaupt etabliert? Wir haben ja, also viele Menschen kämpfen ja mit diesem Modell. Der Teufel versucht es sogar irgendwie loszuwerden, dieses Familienmodell. Gott hat das damals gegeben, also im Sinne von ein Mann, eine Frau und dann eben eine ganze Anzahl von Kindern. Was hat Gott damit bezweckt? Wofür war das gut, dieses Familienmodell?
Ich denke, dass er uns auf der einen Seite deutlich machen möchte, was Liebe überhaupt ist und wie er uns liebt. Und seine Liebe zu uns erlebbar und erfahrbar macht. Denn der Mann ist das Symbol für Christus, die Frau ist das Symbol für die Gemeinde. Und so wie Christus die Gemeinde lieb hat, so liebt der Mann die Frau und umgekehrt, wie die Frau Christus lieb hat, so liebt die Gemeinde, oder umgekehrt, wie die Gemeinde Christus lieb hat, so liebt die Frau den Mann. In Epheser Kapitel 5 hast du das ja in der christlichen Haustafel so schön drinnen, wo er das beschreibt. Wobei ich eigentlich sagen muss, die christliche Haustafel beginnt ja nicht im Kapitel 5, Vers 22. Bei mir ist es da überschrieben, die christliche Haustafel. Das heißt also, das christliche Konzept von Ehe und Familie. Sondern es geht ja schon viel früher an. Es beginnt ja schon im Kapitel 4, Vers 17 mit dem neuen Wandel in Christus. Es geht um die Bekehrung, dass wir ein neues Leben leben, das alte, Vers 22 im Kapitel 4, ablegen, das neue anziehen. Ja? Und dann eben richtig miteinander umgehen, die Gefühle richtig in den Griff kriegen, wie Zorn und so weiter, bis hin zu dem, dass wir auch die Sexualität richtig in den Griff bekommen und voll des Heiligen Geistes sind. Und dann eben können wir, wie Christus die Gemeinde liebte, auch die Frauen lieben. Und dann heißt es im Kapitel 6, dass die Kinder ja auch den Eltern gehorsam sein sollten. Und da hast du ja wieder dieses biblische Konzept, das du auch im Neuen Testament merkst, das hat sich nicht geändert. Der Mann hat eine Aufgabe, die Frau hat eine Aufgabe, die Kinder sollten die Eltern achten und ehren, denn das ist ein Gebot, sagt er. Und zwar ein Gebot, das Verheißung hat, Kapitel 6, Vers 2. Und ihr Eltern und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Also da könnte man stundenlang drüber reden, was das praktisch heißt. Es hat sich nichts geändert. Und du hast hier ganz klare Hinweise darauf, dass die Ehe und Familie nichts anderes ist als Evangelium praktisch. Mhm. Gelebtes Evangelium, gelebter Glaube. Und darum gehen ja auch unsere Kinder oft andere Wege und nehmen unseren Glauben nicht ernst, weil sie uns in der Kirche hören, wie salbungsvoll wir über die Liebe reden und wie wir dann zu Hause mit der Mutter umgehen oder mit der Partnerin oder wie auch immer das ist. Mhm. Und dann sagen sie, das ist keine Religion, die brauche ich nicht.
Mhm. Da entspricht das Bild, dass sie sehen, nicht dem, was sie hören.
Ja. Mhm.
Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, genau, wenn das nicht ausgelebt wird. Ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wir können festhalten, also Christus hat das Bild der Ehe nicht verändert. Die Ehe wurde eingesetzt in Eden, wurde von Gott so als heilig eingesetzt, ist die Grundlage der Gesellschaft, sagst du, und wurde auch niemals verändert. Zumindest nicht von Christus. Der Teufel hat versucht, es zu verändern.
Natürlich.
Hat dieses Modell umgeworfen, weil es ihm zuwider ist, weil es seine Pläne durchkreuzt.
Genau, er ist natürlich einer, der ein ganz anderes Konzept hat. Gott und sein Konzept widerstrebt ihm. Das Konzept Gottes heißt die Macht der Liebe. Hm. Und die wird in der Ehe, in der Familie sichtbar. Er hat es umgedreht und macht aus der Macht der Liebe die Liebe zur Macht. Und jetzt wird dann in der Familie Machtkämpfe ausgeführt. Die Frauen müssen an die Macht, Kinder an die Macht. Und jeder kämpft und versucht, sich dazu durchzusetzen. Und dann wird hinuntergetreten und dann wird Vorwürfe gemacht und. Das ist tatsächlich das Gegenteil von Evangelium. Evangelium heißt die Macht der Liebe. Und die Kinder erlernen in der Ehe, in der Familie Erlösung. Mhm. Und das ist Erziehung. Also ist auch Ehe und Familie oder Ehe führen auch Erlösung, weil wir uns da gegenseitig schleifen zu einem Edelstein.
Was ich ja hübsch finde, ist, dass, also wenn man sich dieses Modell anguckt, wie die Bibel das beschreibt, ich sage ja zum Beispiel, die Frau ordnet sich dem Mann unter und dann wird aber auch von Kindern beschrieben. Dann hat man so eine Art Hierarchie fast. Aber es heißt ja, die Frau soll sich dem Mann unterordnen in Epheser 5, 24. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Das heißt, die Frau soll dem Mann sich eigentlich in allen Dingen unterordnen. Natürlich, es sei denn, der Mann führt sie in Sünde, weil sie unterstehen ja auch beide Christus. Aber sie soll sich erstmal in allen Dingen unterordnen. Und dann aber dieses Konzept, was man sieht, wenn sich die Gemeinde Christus unterordnet, was hat Christus gemacht? Er hat alles aufgegeben, hat sich unter alle erniedrigt, hat seine Gemeinde erhöht. Und ich denke, was für eine schöne Idee eigentlich in der Ehe. Also, wenn sich eine Frau dem Mann unterordnet, wie es hier steht, also es gibt eine Führung in der Familie, aber der Mann es wirklich seine Pflicht ansieht, seine Familie in Ordnung zu führen, in Redlichkeit, in Ehrlichkeit, sie quasi auf Händen trägt, dann hat man so ein wunderschönes Familienmodell. Auch an den Kindern könnte man das sehen. Denn die Kinder sozusagen, also die Eltern, die kümmern sich um die Kinder, ohne dass die Kinder ihnen da irgendwas zurückgeben. Also sie machen das einfach aus Liebe.
Und da hat sich natürlich schon auch im Laufe der Jahrtausende vieles verändert. Und du sprichst also jetzt von Unterordnung. Und ich sage, eigentlich ist das nicht biblisch. Denn wie es im Alten Testament war, dieses Patriarchat, der Vater und die anderen haben zu kuschen und unterzuordnen, ist nicht, auch nicht im Sinne des Herrn. Also du hast auch hier wieder diese Pendelbewegung, das extrem patriarchalische und dann heißt es dann, ja, da steht ja drinnen, ihr Frauen müsst den Männern euch unterordnen, aber bitte, wir vergessen immer, dass der Kapitel 5, Vers 21 auch dazugehört, Epheser 5, 21. Ja. Und da heißt es, seid einander untertan in der Furcht Christi. Mhm. Das heißt also, diese Unterordnung ist eine gegenseitige und jetzt in der Liebe, Agape-Liebe, freiwillige Unterordnung. Nicht du hast mir zu gehorchen, sondern ich diene dir und du dienst mir. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und so hat sich das natürlich von einer Extrem ins andere Extrem verändert, wo man dann das Gegenteil macht und jeder kann machen, was er will und jeder ist sozusagen sich selbst am nächsten. Da sind wir eben immer in dieser Extremposition, sollten aber diese Liebe durch Christus verstehen, wie du es richtig gesagt hast, dass er sich hier unterordnet hat, freiwillig.
Das glaube ich, es wird auch oft nicht mitgelesen, der Vers 25, der sehr schön ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie Christus die Gemeinde. Genau. Und wie sehr hat Christus die Gemeinde geliebt? Mhm. Mehr als sein eigenes Leben. Ja. Das finde ich fantastisch. Genau so ist es, ja. Auch die Idee von diesem Herrschen, dass ja oft, es wurde ja gesagt, zu Eva wurde schon gesagt, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und dann wird dieses Konzept oft, wie du sagst, in dieses sogenannte Patriarchat verkehrt. Dabei wussten Adam und Eva ja eigentlich, was Herrschen bedeutet. Denn Adam und Eva selbst sollten herrschen über die ganze Erde. Sie wurden ja eingesetzt als Herrscher dazu. Ja. Und sie sollten die Erde versorgen, sich um sie kümmern, sie pflegen, sie bewahren.
Ja, aber nicht runtertreten und nicht unterdrücken und nicht ausbeuten.
Genau. Und das konnten sie wissen, denn Gott selber ist der Herrscher des ganzen Universums. Und er herrscht in vollkommener Liebe.
Also herrschen nach dem Konzept Gottes, Macht der Liebe und nicht nach dem Konzept Satans. Im Matthäusevangelium, da hast du es ja im 20. Kapitel, wo dann sagt, so soll es nicht unter euch sein, denn die Fürsten halten ihre Völker nieder. Das ist die Liebe zur Macht. Das darf nicht sein in der Familie. Und darum sollten wir in der Familie das Evangelium sichtbar machen, ausleben.
Schön, ja. Das ist, glaube ich, dann sind wir wirklich ein Licht in dieser Welt. Denn die Menschen, die werden auf unsere Familien gucken. Mhm. Denn es geht so viel drunter und drüber in der Welt, gerade im Bereich der Familien. Und wenn man da eine funktionierende Familie sieht, werden die Menschen fragen, warum geht denn das bei euch?
Und so vergleiche ich die Familie oder auch dann die Gemeinde, die ja nichts anderes ist als eine Familie im Großen, mit einem Glashaus. Es ist so ein schönes Bild für mich. Ein Glashaus hat die Fähigkeit, innerhalb einer furchtbaren, kalten Atmosphäre eine wunderbare tropische Atmosphäre zu schaffen, wo Blüten sind, die draußen nicht blühen können. Und so sollte unsere Familie, und das ist auch der Sinn des Schöpfers gewesen, in dieser Welt ein Glashaus sein, wo sich die Menschen die Naseblatt drücken und sagen, so möchte ich es, ja, das ist Paradies. So wie die Kinder mit den Eltern umgehen, die Eltern untereinander umgehen, das ist Paradies. Das möchte ich auch. Ja? Und das wäre der Sinn der Familie im schöpferischen Sinne vom Herrn her. Darum müssen wir aufpassen, wenn wir in diesem Glashaus sitzen, dass wir nicht mit Steinen schmeißen. Weil schneller als wir glauben, ist eine Scheibe kaputt und dann kommt der Frost der Lieblosigkeit dieser Welt herein und dann zerstört er sämtliche Blüten und Keime der Liebe und der Hoffnung und macht alles kaputt.
Das ist interessant, das ist ein Bild sowohl für die Gemeinde als auch für die Familie. Es geht beides, ne?
Genau, das beides, weil die Familie nichts anderes ist als die Sammelsurium oder die Vereinigung verschiedener Familien, haben wir als Gemeinde eine große Verantwortung. Mhm. Und Evangelisation heißt also nicht nur Bücher verteilen und Vorträge halten. Es ist immer lustig, wenn ich Seminare halte und über die Liebe rede, dann schauen die Leute immer auf meine Frau, wie sie reagiert. Aber wenn sie drinnen sitzt und sagt, na, das stimmt aber nicht, was der da sagt. Gell? Ich muss ja das auch ausleben, weil sonst bin ich ja nicht glaubwürdig.
Es wird dir auch schwerfallen, darüber zu predigen, wenn du es nicht lebst.
Naja, predigen kann man schnell einmal über die Liebe. So schwer fällt einem das nicht. Wir können über die Liebe die schönsten Vorträge halten. Aber, wie du sagst, das ist eine Herausforderung, die Praxis, die dann in der Tat sichtbar werdende Liebe. Das geht nur mit der Verbindung mit Gott.
Es ist ja so, dass, wenn wir uns umschauen, sowohl in den Gemeinden als auch in der Gesellschaft, nicht alle Ehen sind intakt, würden wir sagen. Es gibt genug Schwierigkeiten in den Familien. Und vielleicht ist einer unserer Zuschauer, der das gerade sieht und sagt, ich möchte eigentlich genau dieses Modell, ich möchte auch so ein Glashaus haben, wo drin die schönsten Blüten und Früchte hervorkommen, in so einer frostigen Welt. Aber irgendwie sieht es bei mir in der Ehe nicht so aus. Meine Familie ist vielleicht zerrüttelt, man arbeitet eher gegeneinander. Hast du schon Erfahrungen gemacht, du machst ja schon viele Jahre, dass du gesehen hast, dass Familien geheilt worden sind, wo vielleicht viel Glas kaputt war, dass die Familie aber wieder intakt gebracht wurde?
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich habe ja sehr vieles an diesen Arbeiten schon gemacht, an Ehen und Familien gearbeitet und ich bin auch jetzt in der Telefonseelsorge Gott erfahren und da rufen die Leute an, wenn sie Ehe- und Familieprobleme haben, da kommen sie dann zu mir und da kann ich ihnen dann helfen. Man kann Scheiben wieder austauschen, man kann wieder flicken, was einmal kaputt gewesen ist. Man kann letztlich neu anfangen. Und wenn jemand sagt, ja, Herr Fuchs, wir haben uns auseinandergelebt, dann sage ich, ja, okay. Und wenn ihr euch auseinandergelebt habt, dann könnt ihr euch auch wieder zusammenleben. Ja? Und darum sage ich auch den Jugendlichen schon vorher, sucht euch, wie du schon gesagt hast heute, den richtigen Partner aus. Und das Bild ist das Wort Ehe. Zwei E mit einem H verbunden. Zwei Egoisten, die der Herr verbindet. Und der muss gläubig sein. Er muss mit dem Herrn verbunden sein, dann geht eine Ehe. Und dann kann man auch wieder, und das erlebe ich immer wieder, auch bei Gott erfahren, Telefondienst, wo ich dann sage, jetzt hätte ich eine Frage, sind Sie gläubig? Na, warum, fragen Sie mich? Naja, weil ich sage, wenn Sie gläubig wären, könnte ich Ihnen noch mehr Hilfen geben, eure Ehe zu kitten. Ja, sagen sie dann, nein, in die Kirchen gehe ich nicht, aber an Gott glaube ich schon. Ja, das, mehr brauchen wir ja nicht. Mehr brauchen wir ja nicht. Und so kann ich dann auch wieder ihnen helfen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, denn damit kriegst du wieder Liebe und kannst die Liebe dem Partner geben. Und ich sage einen Satz immer, was einmal war, kann wieder werden. Mhm. Und man erlebt das auch immer wieder, dass die Menschen dann dankbar sind und sagen, sie, es hätte früher wissen sollen, es ist zwar viel Glas zerbrochen, aber man kann auch wieder kitten, kann Scheiben austauschen und man kann sagen, wenn wir beide miteinander daran arbeiten, dann wird das wieder ein Glashaus mit tropischem Klima, mit dem Klima der Liebe des Reiches Gottes.
Sehr schön. Ich mag auch das Bild, das du gezeigt hast. Also ein Egoist und noch ein Egoist und in der Mitte der Herr. Und ich glaube, wenn beide Egoisten zum Herrn kommen, kommen sie auch näher zueinander.
Ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle lernen müssen. Ich musste gerade daran denken, wie du das gesagt hast. Meine Frau ist aus Italien und wir hatten uns mal unterhalten über das Bild der Familie und sie hatte gerade angefangen, die deutschen Worte dazu zu lernen. Und dann musste sie lachen, als ich sagte, naja, das ist eine Ehe. Ich sagte, wie schreibt man das bei euch? Ich sage, E-H-E. Und dann lachte sie und sagte, das ist komisch, was im Italienischen meint, das errare humanum est.
Ihr ist menschlich. Nein, ich habe es ein bisschen anders dargestellt.
Den Fehler sollten wir nicht machen, aber wenn der Fehler gemacht worden ist und wenn da irgendwie zwei Leute zusammen sind, die gar nicht so zusammengehören, die Schwierigkeiten haben, ist trotzdem Heilung möglich, also indem sie zu Christus kommen. Du führst in deinen Eheberatung und Familienberatung die Menschen vor allem zu Christus.
Ich führe die Menschen nicht nur zu Gott, sondern zuerst einmal zu sich selber. Weil die Ehe ist so gut, wie ich selber bin. Und es beginnt eigentlich bei mir. Man tut sich leicht, dem anderen die Vorwürfe zu machen, ja, wenn der andere anders wäre, dann wäre alles viel besser. Aber das stimmt nicht. Es beginnt bei mir. Wenn ich will, dann geht's. Dann ist zumindest 50% gerettet. Zumindest 50%. Und an denen arbeiten wir zuerst einmal. Und dann schauen wir, dass wir auch die zweite 50% zusammenkriegen. Und dann am Ende kommen wir wirklich zu einer Harmonie, die ja, heilend ist. Denn es gibt ja auch, ich habe eine auf meinem YouTube-Kanal auch eine Playliste, die heißt Heilstätte Familie. Das heißt, wenn du eine gesunde Familie hast, wirst du auch selber wieder gesund. Denn wenn du in dieser selbstlosen Atmosphäre der Liebe aufwächst, dann heilst du selber wieder. Mhm. Und deshalb hat er auch die Ehe und Familie gegründet, dass wir wieder heil sind. Denn wenn du zum Beispiel, und das Symbol, aus dem Lazarett in den Krieg gehst, dann wirst du verwundet und dann kommst du wieder ins Lazarett zurück. Und jetzt kriegst du wieder Heilung. Und das ist der Sinn auch. Wir haben diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Welt zu bestreiten. Mhm. Und die Familie ist sozusagen das Lazarett, das Glashaus, wo du wieder heilen kannst, wo du wieder geliebt wirst, wo du in der Welt nicht akzeptiert wirst, wo du aufgebaut wirst, um dann wieder heil zu werden und gesund zu werden.
Mhm. Da muss ich gerade so ein bisschen an Henoch denken, also einer der großen Männer, die vor der Flut gelebt haben. Von ihm wissen wir, er wurde irgendwann einfach in den Himmel aufgenommen. Und ich finde es interessant, bei Ellen White, sie schreibt darüber, über seinen Charakter. Also er hat wirklich auch so ein bisschen so außerhalb der Städte gewohnt, hat in den Städten gearbeitet, aber ist immer wieder nach Hause auch zurück und hat wieder Heilung erfahren sozusagen. Und dann schreibt sie, dass der, als er seinen ersten Sohn bekommen hat, da hat das seinen Charakter nochmal so sehr verändert. Also er hat wirklich nochmal so einen Schub, so einen Schub in Heilung erfahren. Also ist Gott nochmal ein ganzes Stück näher gekommen, indem er auf seinen Sohn geachtet hat. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen und wie wir sie versorgen, wie wir mit ihnen umgehen, da erkennen wir so ein bisschen, wie Gott mit uns umgeht.
Ja. Darum zahlt es sich aus, an der Familie zu arbeiten, weil schlimm muss es sein, wenn du draußen in der Welt, in der Firma, wo du hingestellt wirst, kämpfen musst und dann kommst du nach Hause, dann geht es erst richtig los mit dem Kampf. Und dann kommst du von einem Kampf in den anderen. Und das ist klar, dass die Leute dann sagen, das schaffe ich nicht, ich hör auf damit.
Und dann sind die Männer oft länger arbeiten, machen noch ein paar Überstunden, um bloß nicht nach Hause zu kommen, weil zu Hause der Krieg tobt.
Also die Familie ist kein Auslaufmodell, sondern, und es ist interessant, man hat ja eine Meinungsumfrage gemacht, die meisten Deutschen möchten eine glückliche Familie haben. Warum haben wir es nicht? Ja, weil wir dieses Konzept nicht annehmen. Wir probieren alle anderen Konzepte aus, die funktionieren nicht, anstatt dass wir das Original hernehmen und sagen so, der Erfinder der Ehe und Familie soll mir jetzt sagen, wie geht's.
Ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, für wie wichtig hältst du eigentlich eine gesunde Familie? Aber es kommt schon so ein bisschen bei raus. Gibt es irgendwas, was diese Familie ersetzen könnte?
Nein, auf keinen Fall. Es ist natürlich schon so, wenn es keine Familie hast, gibt es schon noch einen gewissen, wie soll ich sagen, Ausgleich. Weil manche sind dann einsam, Single und dann sagen sie, aha, wenn der Herr Fuchs jetzt gesagt hat, es gibt keinen Ersatz, und ich habe keine Ehe, ich habe keine Familie, dann bin ich verloren. Das darf man nicht so darstellen, dass die Alleinerziehenden oder die Singles Menschen zweiter Klasse sind, weil sie eben keine Familie haben. Sie haben auch eine Möglichkeit, ich habe ein zweites Glashaus noch genannt, nämlich die Gemeinde, die Gemeindefamilie, die ja eigentlich hier die Einzelnen auch aufnimmt und ihnen Heilung schenkt. Also sie sind nicht alleingelassen. Wenn sie keine Familie haben, dann ist die Gemeindefamilie ihre Familie. Da hat ja Gott sich auch dabei was gedacht, warum er eine Gemeinde gemacht hat.
Ist doch schön, als Petrus Jesus mal gefragt hat, Herr, wir haben alles verlassen, was wird uns zuteil? Und Christus sagt, dass niemand, der hier auf Erden Vater und Mutter, Bruder, Schwester und so weiter verlassen hat und nicht schon hier auf Erden hundertfältig wieder empfängt und am Ende das ewige Leben. Also wir nennen unsere Gemeinden ja auch Familien. Also das ist mein Bruder, das ist meine Schwester.
Genau.
Also man hat schon so die, dass, wenn man auch nicht die ganz kleine Struktur vielleicht hat, in der Ehe und Familie, dass man doch die größere Struktur hat, da seine Geschwister.
Und man ist nicht allein. Und darum sollten wir auch an der Gemeinde arbeiten, dass es eine glückliche, eine heilende, glücklich machende Gemeinde ist, wo man also auch wieder sich aufgenommen fühlt, geliebt fühlt, wertgeschätzt fühlt, wie auch in der Familie.
Ob das wohl der Grund ist, dass Paulus sagt, dass er sagt, wenn jemand Gemeindeleiter werden will oder Ältester einer Gemeinde werden will, er soll Mann einer Frau sein und man soll schauen, wie geht er mit seiner Frau um und mit eventuellen Kindern, ist er in der Lage, die zu führen, dann kann er auch eine Gemeinde führen.
Genau, weil sonst geht es ja nicht. Es ist ja die Familie, sozusagen die Gemeinde im Kleinen und die große Familie dann auch die, die den Menschen wieder auch Hilfe schenkt und aufbaut. Und deshalb hat er ja Gemeinde gegründet. Er hat ja eine Gemeinde und seine Gemeinde wird nicht untergehen, sagt er. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und er ist ja der Vater und wir sind Brüder und da haben wir diesen Familienaspekt wieder drinnen.
Ich glaube, deswegen ist der Teufel auch so daran interessiert, die Familien kaputt zu machen, das Familienbild.
Und auch die Gemeinden.
Genau, weil er auch damit weiß, wenn die Familien kaputt sind, geht die Gemeinde mit kaputt.
Natürlich,
genau so ist es. Die Basis, also die Familie ist die Basis für die Gesellschaft und für die Gemeinde, wie du sagst.
Und da müssen wir protestieren. Wir müssen als Adventisten dieses Thema hochhalten und sagen, da lassen wir nicht ran. Denn ich sagte nur einen gemeinsamen Nenner zwischen Sabbat und Ehe oder Familie. Der Sabbat ist die Zeit der Ruhe. Die Familie ist der Ort der Ruhe, wo ich heimkomme. Und so sein darf, wie ich bin, wertgeschätzt und geliebt werde, ohne Wenn und Aber, Geborgenheit erlebe im Schoße, so wie im Schoße des Heilandes.
Das ist ein schönes Bild. Darf ich dir noch eine letzte Frage stellen?
Na bitte.
Wenn jetzt jemand unsere Diskussion hier gehört hat und sagt, ich möchte gerne meine Familie, dass sie auch gesund wird, dass sie auch diesen Ort der Ruhe hat, diesen Ort der Heilung für mich, für meine Frau, für meine Kinder, dass sie auch Menschen, die wir einladen, bei uns wohlfühlen, dass sie sehen, das ist ein heiliger Platz, unsere Familie. Was würdest du jemandem raten, der seine Familie mit Gottes Hilfe heilen will? Wie sehen da die ersten Schritte aus? Vielleicht sagt jetzt jemand, ich würde gerne jetzt irgendwie am besten heute noch anfangen, meine Familie zu heilen. Was kann ich denn machen?
Ein bisschen haben wir schon angesprochen. Schau, dass du heil wirst. Geh du zu Jesus und sag, Herr Jesus, ändere mich, mach aus mir einen neugeborenen, glücklichen Menschen, der aus deiner Liebe lebt, dann wird der Heilige Geist und seine Liebe aus dir eine Kerze machen. Und wenn deine Familie noch so finster ist, hat es keinen Sinn, über die Finsternis zu jammern und zu klagen. Es genügt, eine Kerze anzuzünden. Und wenn du eine brennende Kerze bist, voll des Heiligen Geistes, kommt deine Familie, deine Kinder, dein Partner in den Einflussbereich der Liebe Gottes, in den Einflussbereich des Heiligen Geistes, und dann kann er auch noch was ändern bei den Eltern, bei der Frau, bei den Kindern. Also da fängt man am besten bei sich selber an.
Jetzt habe ich doch noch die letzte Frage. Würdest du Beratung empfehlen, also solchen Familien? Also hat man die Möglichkeit, also mit wem spreche ich da, wo gehe ich hin? Würdest du sagen, sucht euch mal einen Berater, ist das hilfreich?
Ja, unbedingt. Manches Mal ist es so, und ich erlebe es als Berater, dass wir oft viel zu spät mit einbezogen werden. Da probieren die Leute alles Mögliche aus und am Ende kommen sie immer weiter auseinander und dann, ja, dann stehen sie vor der Scheidung und dann soll der Herr Fuchs noch Wunder wirken. Nein, kommt's früher. Das heißt also, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht zurande, ein objektiver Dritter kann sehr gut helfen. Aber das sollten beide akzeptieren, dass es die Person ist. Also ein objektiver Dritter, ja, nicht irgendjemanden informieren, sondern gemeinsam reden, du, wir brauchen jemanden, bist du dafür, dass wir die Person oder die Person nehmen? Mhm. Auf alle Fälle, wir haben die Telefonnummer von Gott erfahren, die würde ich da jetzt dann einblenden, da können Sie jederzeit anrufen und da können Sie dann dementsprechend auch zu mir kommen. Und auch, ja, es gibt ja viele Ehe- und Familienberater, die auf der Basis der Bibel arbeiten.
Also lieber mal zu früh als zu spät.
Und das, auf alle Fälle.
Und da kann man aber wahrscheinlich auch in jede Gemeinde gehen und mit dem Pastor vor Ort reden.
Ich hoffe, dass jeder Pastor noch so offen ist, zu helfen. Es ist leider so, dass die Pastoren auch nicht mehr das sind, was sie früher waren. Aber sie sollten auch wirklich, und das ist ja ein Sinn eines Pastors, seine Schäflein zu betreuen.
Schön. Unsere Zeit rennt uns weg, aber trotzdem vielen Dank. Ich fand es sehr interessant, unser Gespräch.
Gerne.
Auslaufmodell Familie, nein, Familie läuft nicht aus.
Auf keinen Fall.
Und wir werden sie auch noch lange, lange auf Erden haben, die Familie.
Wir müssen sie hochhalten.
Wir müssen die Standards wieder aufrichten.
Auch wenn wir nicht modern klingen. Weißt du, es ist halt so, ja, das ist ein alter Zopf, dass die Frau hinterm Herd die Decke auf den Kopf fällt und versauert und so weiter. Das ist ein blödes Reden. Und da versucht man jetzt Alternativen zu gewinnen. Und ich muss da ehrlich sagen, diese Alternativen sind nur eine Flucht vor der Herausforderung einer glücklichen Ehe. Und ich sehe das so. Du musst dir vorstellen, wir haben so einen schönen blauen Planeten. Im ganzen Sonnensystem sind wir einzigartig. Jetzt machen wir den blauen Planeten so kaputt, dass man kaum mehr drauf leben kann. Und jetzt haben wir die Idee, wir fliegen auf den Mond und machen eine Alternative. Ja, das ist ja so hirnrissig wie noch was. Anstatt dass wir das ganze Geld und die ganze Kraft und Energie dazu verwenden, den schönen Planeten, den Gott geschaffen hat, wieder gut herzurichten, fangen wir an, am Mond oder am Mars von nichts weg was aufzubauen, was eh nicht funktioniert. Und so sind diese Alternativen zur Ehe, wie der Mond und der Mars, das kann nie funktionieren. Aber wir haben einen wunderschönen Planeten, der heißt Ehe und Familie. Lasst uns den gestalten.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Raimund. Hat mich gefreut, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
Gerne.
Wollen wir den Planeten wieder herrichten. Vielen Dank auch euch, dass ihr dabei wart, zu diesem spannendes Thema, wie ich finde. Und ich kann vielleicht schon einladen, ich habe ja schon den Raimund ein bisschen dahin gearbeitet, dass wir vielleicht noch über Krisenmanagement in der Familie sprechen.
Gerne, ja.
Danke. Dann also seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn es um Krisen in der Familie geht und wie man sie beheben kann. Gottes Segen euch.